Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ich habe zwei weiße kleine Ziegenböcke und die sind wirklich so meine Lichtbringer. Für mich sind eigentlich alle Tiere eigentlich Vergnügen, aber die sind nur einfach witziger natürlich. Also die machen einfach so viel Spaß und unterhalten einfach die Leute. Und man sagt immer, wenn es einem nicht gut geht, dann muss man einer Gors in die Augen schauen, dann erhält sich das Gemüt.
Sie lebt in einer Hütte ohne Strom auf der Alm, doch Martina Fischer vermisst hier nichts. Im Gegenteil, sie genießt das Leben inmitten der Tiere in der Natur. Was die Tiere ihr geben und wie sie ihr Leben verändern, davon erzählt sie heute bei Einfach Leben. Und in der nächsten Stunde in Teil 2 besuchen wir eine Klosterlandwirtschaft. Herzlich willkommen zur Sendung, sagt Gabi Hafner. Leben mit Tieren, zu Besuch auf der Alm bei Sennerin Martina Fischer.
Frau Fischer?
Hallo.
Servus. Ja, da kommen erstmal zwei große weiße Ziegen entgegen. Ja?
Genau.
Hallo, servus. Ja, Martina Fischer, ich darf Sie besuchen auf der Grottenthaler Alm. Das ist nicht weit vom Taubenstein, aber eigentlich auf der stillen Seite von den spitzigen Bergen. Ist noch ein richtig warmer Sommertag. Die Kühe, die sieht man jetzt gerade alle gar nicht an dem Schatten.
Ja, die sind jetzt alle gerade so von unten raufgezogen. Die halten sie gern dann ein bisschen im Wald auf.
Also Sie wissen genau, wo die Kühe sind.
Ja, ich weiß eigentlich meistens, wo es sind. Also ich bin einfach viele Stunden auch bei die Viecher und man muss schon ungefähr wissen, wo es sind, weil es durchaus ein sehr großes Almgebiet ist.
Das ist so ein richtiger Kessel eigentlich, umringt von Gipfeln. Da können die Kühe, wie weit können die laufen?
Also das Almgebiet sind 130 Hektar und wir sind zwei Almer da herum und wir haben unsere Viecher miteinander auf diesen ganzen 130 Hektar und die können eigentlich ziemlich weit auf. Also die Hütte liegt auf gut 1400 Meter und die Tiere können bis 1700 Meter hoch steigen.
Ein paar Hühner laufen hier auf den Wiesen umeinander und die Glöckchen, die man hört, die sind von zwei Ziegen.
Ja, genau, ich habe zwei weiße kleine Ziegenböcke heuer mit raufgenommen. Und die sind wirklich so meine Lichtbringer, also wirklich. Die machen unheimlich viel Freude in mir und bringen dann immer zum Lachen. Natürlich auch mal kurz zur Weißglut, aber eigentlich mehr die gefreut. Geht mir eigentlich richtig das Herz auf, wenn ich mit denen benannt bin.
Obwohl sie den ganzen Tag eigentlich mit Tieren beschäftigt sind, trotzdem auch noch Tiere zum Vergnügen. Was haben sie noch für Viecher hier oben?
Also natürlich haben wir zuerst einmal die Rindviecher. Das sind das natürlich das Wichtigste, die ich vom Bauern einfach anvertraut gekriegt habe. Also jede Sennerin also hat knapp 50 Stück Vieh herum. Davon habe ich auch eine Milchkuh und 13 kleine Kälber, die in der Nacht dann immer in den Stall kommen. Dann habe ich mir noch zwei Sauen, zwei Schweine mit draufgenommen. Das sind so alte Rass, Duroc, so eine schöne, ganz richtig rehbraune. Dann habe ich 8 Hühner und einen Gockel und eine Katze. Und jetzt habe ich einen Nachwuchs noch gekriegt. Meine Henne hat gebrütet und ein kleiner Götterfunke ist rausgekommen. Das heißt Gretchen.
So kleine Überraschungen. Ja. Aber letztlich können Sie nicht immer den Tieren so ihren Lauf lassen hier oben, oder?
Ja, sie müssen schon ein bisschen geführt werden, indem dass wenn sie einfach vor allem die Kälber auch zu weit hochsteigen in die Steilhänge, dass ich die dann wieder ein bisschen einfach zurückhole. Dann damit natürlich auch ein bisschen koppeln, dass man die Tiere einfach in bestimmte Bereiche wegzäunt, damit die da das Gras schön abfressen, dass wir einfach länger Weide haben. Ansonsten, die Sauen laufen frei rum, können den ganzen Tag eigentlich tun und lassen, was sie mögen. Die Hühner auch, Katze sowieso und die Ziegen auch. Also sonst kann man ja noch schon freien Lauf lassen, ja. Und das ist eigentlich das Schöne auf der Alm.
Also viel Freiheit auch für die Tiere.
Ja, auf jeden Fall.
Wie sieht dann der Tagesablauf aus?
Normalerweise stehe ich so 3:45 Uhr auf und heiz ein, weil ich habe keinen Strom herum. Und dann gehe ich in den Stall und versorge meine Kälber, fütter die nochmal, dann werden sie nochmal gewaschen, weil ich mag einfach gern saubere Kälber haben. Und dann kommen die raus und dann hole ich meine Milchkuh, da die melken, versorge dann auch die Sauen und die Hühner und die Katz und die Gassen. Ja, dann ist schon eigentlich gewiss 9:30 Uhr. Dann durch Käse buttern, je nachdem, was ansteht. Und so gegen Mittag gehe ich dann raus und zähle dann einfach das ganze Jungvieh. Also jeden Tag muss das ganze Jungvieh gezählt werden. Und dann halt einfach nur so arbeiten, die anfallen. Entweder, dass man Heu machen da herum oder dass man einfach schwendet. Das heißt, dass man das Unkraut einfach die Almflächen frei hat von Unkraut, von Boschenanflügen oder Disteln und so.
Also da ist der Tag ganz gut ausgefüllt. Wie ist es auch so, die Verantwortung zu tragen für so viele Wesen?
Es ehrt mich sehr, muss ich sagen, dass man einfach der Bauer die Viecher anvertraut. Und ich nehme das eigentlich ziemlich ernst. Versuche einfach mehr Arbeit so gut, wie es geht, zu machen. Man hat nie alles, also man hat die Naturgewalten einfach nicht in der Hand. Und aber wichtig ist, dass ich jetzt nicht nachlässig bin und irgendwelche Kälber nicht sehe oder zu wenig die Tiere beobachte und einfach schau, heuer haben wir also Augenentzündung, ganz schwere bakterielle Augenentzündung gehabt bei die Kaiwi, wo jetzt ein bisschen rum ist, dass man das einfach rechtzeitig erkennt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man halt die Tiere ganz viel beobachtet und viel bei denen ist. Also für mich ist es herausfordernd, die Verantwortung, die ich habe. Also mir reizt das auch. Und ich habe das Gefühl, ich kann das schaffen.
Martina Fischer liebt dieses Leben auf der Alm mit all der Arbeit. Und warum die Tiere für sie so wichtig geworden sind, das erzählt sie gleich. Und wir besuchen dabei ihre Hühner.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Leben und Arbeiten mit Tieren, das tut Martina Fischer zumindest den Sommer über auf der Alm. Was bedeuten die Tiere für sie? Was sind die für sie?
Also ich merke immer mehr, dass ich die Vieh einfach immer mehr brauche. Dass die einfach zum Leben mit in der Natur, mit der Natur einfach dazugehören. Und dass wir Menschen uns leider ein bisschen zu sehr davon entfernt haben. Und oft ist so, dass man unten sehr unterscheidet zwischen Nutztiere und Haustiere. Und ein Hund und eine Katze ist für jeden heilig. Und man weiß genau, warum man die hat und dass man die so gut tun. Und dass die einfach für so Begleiter fürs Leben sind. Bei den Nutztieren meint man, ja, das sind ja nur Kühe, die einfach irgendwo auf der Wart grasen. Aber herum auf der Alm sind für mich einfach diese Nutztiere auch wie Haustiere. Und so behandle ich es auch. Jedes Tier hat einen anderen Charakter, ist ganz anders drauf. Man merkt, dass die Kühe auch wirklich Emotionen haben, das Fühlen. Man merkt, wenn es einer gut geht, wenn sie einmal traurig sind.
Wie drückt sich das aus?
Also wenn sie so freudig sind und die Kälbe holen, dann hupfen die umeinander und machen Gaudi und auch die Gassen auch. Und ich habe jetzt auch eine Milchkuh, die war hochträchtig und hat verworfen, kurz vor der Geburt. Und da habe ich das einfach mitgekriegt, wie die trauert hat, wie die dann immer wieder an den Platz gegangen ist und der Kopf einfach so gesenkt ist. Und man merkt es einfach an der ganzen Haltung von einem Tier, wenn es traurig ist oder wenn es Angst hat. Beim Hund erkennt man es ja auch gleich. Und bei einer Kuh ist das nicht anders. Und eine Kuh fühlt auch so intensiv. Und jede Kuh ist anders. Also zu der einen hat man einen unheimlichen starken Bezug, weil es so schmusig sein, weil es das Genießen, wenn man streichelt und man genau weiß, wo es einem am liebsten ist. Und die eine mag eher gerne im Nacken und die anderen gerne im Ohr gestreichelt werden. Und das ist einfach, ja, für mich total spannend.
Könnten Sie sich Ihr Leben ohne Tiere noch vorstellen?
Nein, eigentlich nicht mehr so. Weil ich immer einfach merke, dass ich die Natur immer mehr brauche, dass ich wahnsinnig gern draußen bin. Und das erdet uns so stark. Und das Dinge haben wir einfach ein bisschen in unserer Gesellschaft leider verloren, die Erdung. Deswegen geht es viel Leid einfach unten, sage ich mal, unten im Tal. Nicht mehr so gut. Es ist hektisch geworden und es muss schnell gehen. Und das Gefühl, draußen zu sein, mit dem Boden verhaftet sein, Wurzeln zu kriegen, das kann man herum ganz stark spüren. Kann man auch wirklich wieder lernen, gibt man Kraft. Und das geht unten verloren. Die Leute sind einfach stark entwurzelt.
Da spielen die Tiere auch eine Rolle dafür, für dieses Verwurzeltsein.
Ja, die Tiere lernen einfach auch wieder Gefühle noch mehr wahrzunehmen. Die sind einfach, wie sie sind. Da merke ich einfach an mir auch, dass wir einfach schon so richtig sind, wie wir sind. Wir Menschen meinen einmal, wir müssen uns verbirgen, weil der ist so und auch so möchte ich auch sein. Also wir vergleichen uns viel mehr mit den anderen. Ein Tier vergleicht sich nicht mit dem anderen. Und das ist das, was ich da herum lernen kann, dass ich sage, ich bin so, wie ich bin. Ich kann mir ein paar schöne Sachen oder abschauen von anderen, aber generell, wenn ich wirklich authentisch bin und mein Leben lebe, dann wäre ich auch von den anderen zu gut angenommen.
So, wir gehen jetzt Richtung Hühnerstall und der Pauli kommt mit. Ah, die Henne sitzt bei ihrem Küken. Das ist ja total, wie alt ist das?
Das ist jetzt, morgen wird es eine Woche. Letzten Dienstag ist ausgeschlüpft.
Passt gerade gut noch in die Hand.
Ja, ganz klar. Ich nehme sie mal.
Sag mal was ins Mikrofon. Hat eigentlich schon ganz schön große Füße. Die sind halb so lang wie das ganze Viecherl.
Ja, irgendwas muss schon los. Das Genie ist schon auch ein bisschen, wie die unterschiedlichen Tierrassen miteinander agieren. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Wir gehen die Sauen mit den Kälbern um. Am Anfang ist es eher ein bisschen eine Treibjagd. Und auf einmal lernen sie sie einfach akzeptieren und kennen. Und dann sind da gern immer die Sauen, wo die Kälmer sind. Und auch die Gassen sind immer gern im Stall dann auch von die Kälbe. Das sind ja ganz unterschiedliche Charaktere auch. Oder werden dann gejagt einmal gegenseitig. Und einer gewinnt halt dann.
Langweilig wird's Martina Fischer jedenfalls nicht mit ihren Tieren. Wir besuchen gleich ihre beiden rehbraunen Rasseschweine und sprechen auch übers Fleischessen.
Du hast jetzt Anton und Pünktchen, weil der Anton ist ein großer Bär, irgendwie so ganz rotbraun, dunkelbraun. Und das Pünktchen hat wirklich ein bisschen so hell, wie so ein Rehfell und schwarze, schöne, große Punkte drauf.
Was gibt's da für die zwei?
Das ist so ein Getreidebruch, ein bisschen Mais und dann gerne ein paar Semmeln, die eingeweicht sind und dann die Essensreste. Und halt dann die Molke von der Kuh.
Tief zufrieden schlabbern die beiden Schweine in ihrem frisch gefüllten Trog und genießen es, dass es auch noch ein paar Streicheleinheiten gibt. Haben Sie immer schon einen Draht zu Tieren?
Ja, wir haben da mal eine kleine Landwirtschaft gehabt. Wir haben als Kind dann auch schon immer mal einen kleinen Schafbock gehabt und haben verschiedene Tiere, neben die Milchkühe gehabt. Mein Papa hat mir immer einen Stall mitgenommen. Also das war immer ganz, ich habe mir immer helfen müssen und habe dann auf die Viehmärkte erfahren dürfen. Und auch die Tiere vorführen und ja, da habe ich eigentlich schon das in die Wiege mitgelegt gekriegt. Auf der Alm ist jetzt wieder richtig entfacht.
Und im Winter dann?
Im Winter, gut, meine Hühner, die nehme ich wieder mit runter. Die Sauen, die werden ja dann herumgeschlacht wahrscheinlich. Das ist einfach so, die haben ein wunderschönes Leben gehabt und jetzt dann dürfen sie halt wieder gehen. So wie mir ein Pfarrer gesagt hat, der auch Sauen gehabt hat, wo sie auch gekriegt haben, wie kommen die dann einfach, dass die schlachten, wie man es zuerst zu lieb gehabt hat. Dann sagt er, ja, wissen Sie, hat er gesagt, die haben jetzt 4 Monate sehr gut von mir leben können und jetzt kann ich die nächsten paar Monate von ihnen gut leben.
Also das ist schon was jetzt ist ja schon ein bisschen traurig auch stimmt, aber es ist für Sie selbstverständlich, dass so ein Tier dann auch geschlachtet wird.
Ja, ich finde, dass dazugehört und dass einfach ganz was Natürliches ist, das wir wirklich auch mitunter verloren haben. Und ich denke, wenn man nichts mehr schlacht, dann kann auch nichts mehr Jungs nachkommen. Dann gibt es auch keine kleinen Kälbe mehr. Dann gibt es auch keine kleinen Schweinchen mehr, wenn man jetzt alles bis alles an Altersschwäche sterben lassen muss. Und ich muss sagen, es ist ein enormer Aufwand, also Sauen herum zum Halten. Sie brauchen einfach auch Futter, sie brauchen viel Pflege und kosten natürlich im Einkauf auch sehr viel. Und finanziell rendiert es jetzt eh nicht so stark, aber von daher sollte man dann wenigstens dann auch einen Nutzen davon haben. Und jeder geht in den Supermarkt rein und kauft sich ein Fleisch und überlegt gar nicht, wo das Fleisch herkommt. Und ich werde da immer wieder konfrontiert und immer wieder mir in Frage gestellt, warum ich die Viecher schlachten kann. Aber ich gehe nicht in den Supermarkt und kaufe mir einfach ein Massentierhaltungsfleisch.
Wie essen das für bewusster Fleisch?
Mir ist eigentlich nur das, was wir selber einfach produzieren. Mein Mann ist Jäger, also wir essen eigentlich nur wild. Oder halt dann jetzt seit neuestem, halt seit letztem Jahr, weil ich seit letztem erst Sauen habe, essen wir halt unser Schweinefleisch. Mein Mann reihert dann und macht Würst draus. Und mir ist es auch extrem bewusst. Und es gibt halt einfach auch nicht oft das Fleisch. Wie halt früher, es hat es ja auch nur den Sonntagsbraten gegeben nach der Kirche. Ist einfach, hat man sich gefreut, dass dann einfach mal ein Braten gegeben hat. Oder mal ein Kickerl oder was. Aber unter der Woche nicht viel. Und so handhabt man es einfach großteils. Wir sind nicht dogmatisch. Und wenn ich eingeladen bin, ist ich auch mal was anderes auch. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht extrem werden, sondern dass man sagt, was ich gern mache, was mir leicht fällt, das mache ich. Und wo ich sage, da bin ich jetzt einfach nicht so weit und ich mag jetzt einfach gern mal, keine Ahnung, irgendein Grillwurst oder sonst was, dann da kann man es ja machen.
Ihr Mann hat angefangen, den Jagdschein zu machen, wie Sie angefangen haben, auf die Alm zu gehen. Haben Sie da mal drüber diskutiert, wie das so ist, wenn er dann also Viecher schießt?
Ja, da wird er immer wieder gefragt, wie er das machen kann. Ich glaube, generell ist so ein bisschen einfach das in uns einfach nur drin, das Archaische, so das Jäger und Sammeln. Und er geht dann nicht einfach im Wald aus und schießt alles nieder, sondern er ist ja stundenlang, tagelang, also nächtelang im Wald draußen, beobachtet die Viecher und dort dann einfach genau selektieren, welches er dann einfach schießt, wenn er einfach sagt, das ist jetzt einfach nur, das kommt nicht so gut im Winter drüber und er ist in einem Jagdgebiet, es gibt ein Jagdgebiet, immer Abschussquoten, die einfach erfüllt werden müssen, dass einfach der Waldbestand bestehen kann und das Wild aber auch einfach genau die richtige Größe hat. Das ist einfach Zusammenspiel.
Also die Liebe zu Tieren und das Achten auf Tiere ist nicht unbedingt nur Tiere hätscheln.
Nein, ist nicht nur. Und ich denke halt, wenn man so wieder einfach lebt, dann muss man jetzt nicht jeder gleich zum Vegetarier oder zum Veganer werden, sondern sagen, ich esse einfach gerne mehr Fleisch, aber ich hole es mir halt da, wo es einfach bis zum Schluss gut leben hat dürfen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Man kann mit einer kommunizieren, ohne dass man richtige Sprache spricht. Also die quatschen mich nicht vor, jetzt einfach wie viele Leute, die dann einfach so oberflächlich reden, sondern ich rede natürlich schon in meiner Sprache mit einer, aber sie sagen es mir auf eine andere Weise einfach zurück. Ob sie es dann mit einer Mimik machen, mit einer Gesten, ja, doch, macht richtig Spaß. Laune.
Wenn jemand weiß, wie Kühe ticken, dann ist es Martina Fischer, die seit 7 Jahren im Sommer mit Kühen auf der Alm lebt. Wie ihr Blick aufs Leben davon verändert wurde, das berichtet sie gleich bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Leben mit Tieren, das können wir heute beobachten. Zu Besuch auf der Alm bei Martina Fischer. Ihre Kühe liegen wegen der Hitze ziemlich faul im Gras. Die haben jetzt auch jeder Glocken.
Nicht jeder, weil es oft nicht so viele Glocken die Bauern haben. Aber der größte Teil hat Glocken, wo es einfach extrem wichtig ist. Erstens hören sie sie untereinander besser, wenn einfach mehr Nebel einbricht. Dann finden sie die Gruppen besser. Und ich finde halt die Gruppen auch besser. Und sie genießen es. Also
mögen auch ihr Accessoire. Es gibt auf der Alm ja durchaus auch mal ernste Situationen mit den Tieren. Es kann eins krank werden, es kann auch eins abstürzen. Wie geht's Ihnen da? Sie haben es auch schon erlebt, dass Kühe abgestürzt sind?
Ja, schon mehrere Male eigentlich. Jetzt schon auf 2 Almen, wo die dann einfach durchs Unwetter abgestürzt sind oder wo sie sich jetzt am Fuß gebrochen haben und dann geschossen werden müssen. Dings gehört einfach dazu zu einem. Ich kann es sehr gut verkraften, wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht fahrlässig gehandelt habe. Wenn es einfach eine Naturgewalt ist. Und dann mal einfach schaut, dass das Viech nicht lang leiden muss, dass man es bald findet. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach immer ein bisschen weiß, wo die sind und regelmäßig schaut. Und dann auch bei dem Absturz ist es schnell gefunden worden und auch bei dem Beinbruch. Dann geht es. Natürlich bin ich traurig und ich war traurig, wie die Totgeburt war von meiner Kuh. Aber das ist unten auch nicht anders. Ich habe unten genauso meine Herausforderungen und es werden auch Leid sterben und gehen. Und es ist schon nun mal einfach so, dass ich jetzt die Tiere jetzt nicht einfach mit Menschen komplett gleichstelle. Also das ist einfach immer nur ein Tier. Und Menschen gehen auch und Freunde von mir oder irgendwer stirbt. Also das muss ich auch aushalten. Das ist einfach nur mal, also ich schätze ja, aber es ist einfach immer nur ein Tier.
Gibt es irgendwie Rituale oder Bräuche, die Ihnen dabei so auch helfen, damit sowas umzugehen?
Ja, ich tue gerne ausreihen. Das mache ich total gern. Also so, und dass ich einfach auch die Almhütten ausreihe und einfach alles ein bisschen segne. Hab da also meine Kraftplätze, wo ich gern hingehe. Also da herum gibt es einfach viele Kraftplätze. Und wo ich schon merke, dass ich herum einfach, dass man viel mehr Verbindung mit oben hat. Egal wie man das jetzt nennt, ob man das einen Herrgott nennt oder ob das jetzt auch, ich mag herum einfach auch gern sagen, mit den Naturwesen oder mit den Berggeisterinnen. Das ist egal, wie man es benennt. Das ist alles von oben geschaffen. Und die Natur ist auch von oben geschaffen. Und da mag ich einfach gern reden und die einfach mir halt immer Hilfe holen. Von irgendwelchen geistigen Helfern. Und das hat mir jetzt eigentlich immer noch geholfen. Also, und das spüre ich immer stärker da herum. Und das hoffe ich, dass ich dann auch natürlich auch ins Tal so ein Stückchen mit abnehmen kann.
Dass man merkt, dass man nicht so allein alles machen kann, dass es da auch andere Kräfte gibt.
Ja, genau. Also man kann es allein nicht einfach das Leben bewältigen und es, man muss halt viel mehr Vertrauen eigentlich kriegen ins Leben, dass das einfach gut kommt, dass richtig kommt. Und dann sind wir natürlich auch gefordert, dass wir ein bisschen überlegen, was denken wir eigentlich den ganzen Tag. Dass wir unsere Gedanken ein bisschen mehr beobachten, nicht kontrollieren, aber beobachten. Und dass man schaut, wow, wenn negative Gedanken aufkommen, dass ich die einfach auch mal ein bisschen schon wieder ein bisschen beiseite schiebe. Also das, man kann sich auch anziehen, bestimmte Sachen, oder man kann ins Gute hineingehen. Intuition wird auf der Alm einfach viel geschult, dass man einfach schon zur richtigen Zeit das Richtige macht oder dann spürt, oh, irgendwas ist da. Ich war damals also ganz unruhig, wo ich mit der Kuh und dann denkt, oh, da ist irgendwas, ich muss zu der Kuh nochmal schauen. Also man kriegt, und das ist das Vertrauen einfach ins Leben gegangen und da braucht man einfach das. Das hat man nicht einfach, sondern da ist einfach der Herrgott und das sind die Wesen, wo da einfach um uns herum da sind, da ist wer da, der uns helfen. Wir müssen es aber bloß anrufen, wir müssen es bloß bitten darum. Von allein machen sie es nicht.
Fühlt man sich stärker auch selber einfach als ein Wesen unter anderen Wesen, wenn man so eng verbunden mit Tieren lebt?
Ja, also ich habe jetzt einfach gelernt, dass man sich selber vielleicht da nicht ganz so wichtig nehmen darf. Jeder von uns ist einfach nur ein Funke vom Ganzen. Und es ist zwar, das sind alle ganz wichtige Funken, sage ich immer, jeder kehrt daher und jeder, wer braucht. Aber wir sind trotzdem, muss man gewisse Demut behalten. Klar, gesunder Egoismus gehört dazu, aber so einfach ein bisschen, sie wird ein bisschen zurücknehmen.
Leben mit Tieren, zu Besuch auf der Alm bei Sennerin Martina Fischer. Wie ist es hier so mit den wilden Tieren, die es hier ja außenrum auch gibt?
Dadurch, dass ich ja wirklich eigentlich den ganzen Tag draußen bin, von der Früh weg bis auf Nacht, bin ich nur das Nötigste in der Hütte und gehe ja gern Sonnenaufgang oder Untergang am Gipfel hinauf. Und dann sieht man immer wieder Birkhähne, Birkhähne auch. Dann haben wir mal eine Waldschnepfe, habe ich gesehen. Gut, einen Fuchs haben wir. Und Murmeltiere haben wir sehr früh auf der Alm. Adler habe ich letztes Mal gesehen, heuer noch nicht. Und Falken, sowas gibt es halt dann, so Raubvögel. Und Wildhasen haben wir da. Gamsen natürlich ganz voll und auch Hirsche haben wir da. Also Gamsen sieht man jeden Tag. Also die sind wirklich auch schon direkt zutraulich. Die sind ganz in der Nähe, immer vielleicht nicht so oft mal bis 50 Meter von meiner Kaibe weg. Und sie kennen einen auch schon. Also man merkt einfach, dass von den Almleuten einfach nicht so leicht weglaufen oder der Abstand einfach geringer ist jetzt wie von Wanderern. Also einfach kennen.
Gibt es Probleme zwischen dem Almvieh und den wilden
Vieh? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also die so nah kommen sie nicht zusammen und sie kennen sie und die Gams haben keine Angst vor die Kaibe und vor die Kalmer. Aber der nötige Abstand, der Sicherheitsabstand, der ist schon gewahrt.
Letztlich sind es doch zwei Welten, in denen die leben.
Zwei Welten, auf jeden Fall. Und die Gamsen sind ja doch ein bisschen weiter oben und sind sehr geländegängig.
Tiere verändern den Alltag und den Blick aufs Leben. Das erfahren auch die Benediktiner von Kloster Scheiern, die erst seit kurzem wieder ihre Klosterlandwirtschaft selber führen.
Also wir haben so gut 100 Milchziegen, dann kommen noch so 10, 15 Altböcke dazu und dann haben wir genau 98 Kitzlein, also die sind heuer alle auf die Welt gekommen und das ist eine große, große Kinderstube, aber wir merken, langsam werden sie erwachsen.
Nach den Nachrichten ein Besuch bei den Mönchen in Scheiern, ihren Ziegen und Hühnern. Und klar, artgerechte Tierhaltung ist dabei ein Thema. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Mit Tieren kann man, glaube ich, nicht so wirklich ein ich-bezogenes Leben führen. Das ist ohnehin nicht Ziel bei uns. Die brechen irgendwo den Menschen schon auf.
Das ist die Erfahrung, die Pater Lukas und seine Mitbrüder machen, seitdem sie im Kloster Scheiern die Landwirtschaft wieder in Eigenregie betreiben. Für welche Form des Wirtschaftens sie sich entschieden haben und welche Prinzipien im Umgang mit den Tieren sie pflegen, das hören Sie jetzt bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema: Leben mit Tieren. Und das tun die Benediktiner von Kloster Scheiern seit 2 Jahren wieder als Landwirte. Ich konnte den neu wieder eingerichteten Betrieb zusammen mit dem Zellerat des Klosters besuchen. Pater Lukas, wo sind wir jetzt genau in der Landwirtschaft von Kloster Scheiern?
Die Landwirtschaft unseres Klosters ist unterhalb des Klosterberges, der Prielhof. Das ist ein sehr großer barocker Vierseithof, 1758 gebaut. Und die Flächen um diesen Hof letztlich, das ist die klösterliche Landwirtschaft. Und die hat, muss ich sagen, fast die letzten 25 Jahre dafür gedient, dass man in einer Langzeitstudie untersucht hat, die ökologische Landwirtschaft und die konventionelle Landwirtschaft, das war eine Studie der Technischen Universität München und dann der Helmholtz-Gesellschaft in München. Und seit 2 Jahren bewirtschaften wir unseren Bauernhof, unser Klostergut, wieder selber.
Und im Rahmen dessen gibt es hier eine Ziegenherde. Das sind so braune mit weißen Streifen und ja, ganz ordentlichen langen Hörnern. Was ist das für Rasse?
Ja, das ist übrigens eine seltene Rasse, eine Rasse, die schon auf der roten Liste aufgetaucht ist. Das sind Thüringer Waldziegen, also eine sehr alte, letztlich deutsche oder einheimische Ziegenrasse, die man gar nicht mehr so kennt. Die sind eigentlich, erstens sind sie recht hübsch, zweitens sind es einfach auch diese alten Rassen robuster, sage jetzt ich einfach mal. Sie sind sowohl als Milchziege, als auch natürlich als Kitzlein oder für Fleisch dann geeignet.
Okay. Genau, schaut so aus, als könnten die ganz schön viel Milch geben. Und die sind auch ganz schön drall, die größeren. Wie viele haben es da ungefähr?
Ja, wir haben ganz viele. Also wir haben, sage ich mal, so gut 100 Milchziegen. Dann kommen noch so 10, 15 Altböcke dazu. Und dann haben wir genau 98 Kitzlein. Also die sind heuer alle auf die Welt gekommen. Und das ist eine große, große Kinderstube. Aber wir merken, langsam werden sie erwachsen.
Also die Pubertät haben es schon überstanden diesen Sommer.
Ja, Blödsinn machen es immer noch genug, aber wir hoffen, dass der Weg zur Besseren führt.
Sie haben schon gesagt, 25 Jahre war die Klosterlandwirtschaft verpachtet und jetzt hat man sich dafür entschieden, das selber in der Hand des Klosters wieder weiterzuführen und auch mit Tieren. Da hängt aber doch einiges dran an so einer Entscheidung.
Ich meine, die erste Entscheidung war eigentlich, dass wir selber Verantwortung übernehmen für das, was uns anvertraut ist, letztlich auch für die Landwirtschaft, letztlich für die Flächen, für den Wald, für die Teichwirtschaft, die wir haben. Das meiste haben wir selber immer bewirtschaftet. Aber diese landwirtschaftlichen Flächen, das war die Grundentscheidung, auch Verantwortung im Ökologischen zu übernehmen. Wir sind ein ökologischer Betrieb, auch wohlwissend, dass Verpachten wahrscheinlich günstiger, auch wirtschaftlich günstiger wäre, auch von der Arbeitsabwicklung günstiger. Aber wir haben gesagt, wir wollen es und wir stellen uns dieser Verantwortung und wir haben uns einen jungen Mann gesucht. Das ist der Herr Stefan Biedenbach, der da fest mit dabei ist als Betriebsleiter und der auch, sag jetzt einmal, weil wir gerade vorher von den Ziegen gesprochen haben, die Ziegen quasi mit ins Haus gebracht hat.
Hat da auch ein bisschen die benediktinische Regel, die benediktinische Philosophie eine Rolle dafür gespielt, zu sagen, wir knien uns da jetzt wieder rein?
Ja, ich glaube schon, weil der heilige Benedikt schreibt ja, sie sollen von ihrer Hände Arbeit leben. Und das versuchen wir auch. Und nachdem wir auch einen jungen Mitbruder haben, den Frater Johannes, der ausgebildeter Landwirt ist, passt es natürlich sehr gut zu uns.
Sie sind der Betriebsleiter. Ist das was anderes, so eine Klosterlandwirtschaft führen zu dürfen als jetzt einen anderen Betrieb?
Ja, es ist natürlich halt ein großes Ganzes, wo alles zusammenspielt und man halt alles unter einen Hut bringen. Die Tierhaltung und den Ackerbau, natürlich auch die Überschneidung dann zur Teichwirtschaft.
Welche Rolle spielen die Tiere hier innerhalb dieser Landwirtschaft?
Ja, sie sind jetzt halt ein Teil, um den Kreislauf dann zum Schließen. Von dem Futter, wo wir auf den Weiden haben und von dem Kleegras und einfach um auch noch Milch zu erzeugen dann. Dünger natürlich und dann zurückkommt auf die Äcker.
Was bedeutet für Sie die Arbeit mit den Tieren?
Ja gut, mit den Ziegen, das ist natürlich immer interessant und jeden Tag was Neues. Sie sind halt sehr intelligent und ihnen fällt immer wieder was andere Blödsinn ein. Die Leopa zum Beispiel ist ein Flaschenkind. Und ja, wo sie letztlich auf der Alm war, hat sie natürlich bei den Besuchern, bei den Wanderern dann die Brotzeit vom Tisch gefressen.
Und welche Prinzipien bei der Tierhaltung in Scheiern gelten, das erfahren Sie gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Tiere in der Landwirtschaft, wirtschaftlich arbeiten und dabei auch den Tieren gerecht werden. Wie das in Scheiern praktiziert wird, das berichten Pater Lukas der Zellerar und Betriebsleiter Stefan Biedenbach bei einem Besuch am Hühnerwagen. Da ist jetzt ein Hühnergehege vor einem sogenannten Hähnerwagen vom Kloster Scheiern. Wie viele gibt's davon, von diesen Wägen? Das sind so Art mobile Ställe, oder?
Ja, wir haben zwei mit jeweils gut 200 Hühnern drin. Und die sind auch recht fleißig beim Eierlegen, sodass wir in unserer Klostermetzgerei natürlich dann wunderbar diese ökologischen Eier verkaufen können. Es gibt im Gäste- und Bildungshaus, die sind auch immer froh, wenn sie was Gutes bekommen.
Wie hat man sich dafür entschieden, für so eine mobilere Hühnerhaltung?
Ja, weil die sind natürlich, die Hühner, immer auf frischen Flächen. Man kann sie umsetzen, sie sind nie zu lang mit Parasiten in Berührung. Und weil wir halt auch so viele Grünstreifen haben, bietet sich das ideal an, dass man das Stück für Stück abweiden kann dann mit den Hühnern.
Also das sind einfach so 5 Meter breite Streifen neben den Feldern?
Ja, meistens so Erosionsschutzstreifen oder wo einfach ja die Felder so spitzig sind, eckig sind, wo man dann ausgeglichen hat.
Es gibt ja ganz viel Diskussionen und leider auch immer wieder Skandale, wo es um Hühnerhaltung geht, wo es um Eier und Krankheiten geht, dann diese Geschichten mit den Küken, die getötet werden, mit den männlichen Küken. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, da ist halt vieles dann, wo noch im Argen liegt mit der ganzen Tierhaltung. Und wir versuchen wir halt es so artgerecht wie möglich dann zu machen.
War das von vornherein klar, dass man da eine Form von Hühnerhaltung wählt, wo man sich mit diesen scheußlichen Fragen nicht beschäftigen muss?
Ich glaube, dass es für uns ein Stück weit zur Selbstverständlichkeit gehört. Weil wenn man als Kloster nicht irgendwo sich dieser Schöpfungsverantwortung stellt, man wird nirgends perfekt sein. Und wir leben natürlich in einer Welt, in der auch ein Kloster Verbrauchsgüter braucht. Und es gibt im Kloster einen Fuhrpark, der fährt natürlich auch mit Benzin und Diesel und so weiter. Also man kommt in manchen Bereichen nicht aus, aber wo man was tun kann, da soll man doch ruhig dann was tun. Und ich glaube, das ist einfach eine Verpflichtung für uns.
Es ist ja immer so ein Balanceakt ein bisschen in der Landwirtschaft zwischen Nutztier und Mitgeschöpf.
Ich glaube, damit haben Sie das Stichwort schon gesagt, wie wir die Tiere sehen als Mitgeschöpfe. Und wenn man den Schöpfungsbericht so liest, der natürlich ein Gedicht ist und keine Schilderung und so weiter, dann sind die Tiere ja den Menschen als Hilfe gegeben. Und ich denke mal, das heißt, Hilfe heißt letztlich Helfer zu haben und jemand, der dann da ist und eine Symbiose, ein Zusammenwirken. Und damit ist, glaube ich, die Grundrichtung schon vorgezeichnet.
Das heißt, wenn einzelne Faktoren aus der Tierhaltung dann plötzlich so werden, dass sie den Menschen wieder bedrohen, weil der Dünger das Wasser vergiftet, weil Keime entstehen, die gefährlich sind, dann ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass man da irgendwo diese Balance nicht richtig hingekriegt hat.
Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Balance oder ganz konkret bei den Belastungen für Trinkwasser und so weiter ist es letztlich eine Frage, wie viele Tiere wir halt auf unseren Flächen halten. Und da muss man natürlich die Balance suchen und man kann natürlich nicht sagen, wir fördern als Öffentlichkeit immer größere und größere und noch größere Ställe und lassen die Bauern ein Stück weit dann allein, weil sie die Flächen gar nicht haben. Also da muss man natürlich schon sagen, da ist die Öffentlichkeit auch gefragt. Oder ich sage einfach bei der ökologischen Landwirtschaft, jeder sagt toll und schön, aber wir können natürlich nicht so günstig produzieren wie die industrielle Landwirtschaft. Und da ist der Verbraucher gefragt, der einfach sagen muss, uns ist das was wert. Da gibt es viele Bausteine und viele Themen, wo wir natürlich ein breites Bewusstsein brauchen, um wirklich mehr wieder in die Balance zu kommen.
Hat das jetzt für die Gemeinschaft groß was verändert hier, für die Klostergemeinschaft, dass man gesagt hat, wir fangen jetzt wieder die Landwirtschaft an? Es ist ja jetzt nicht so, dass alle irgendwie mitarbeiten müssen, dürfen.
Naja, es hat für die Gemeinschaft natürlich was verändert. Einfach weil ein Bereich dazugekommen ist, wieder neu, der vorher relativ klein war und jetzt doch groß ist. Aber es hat für die Gemeinschaft positiv insofern was verändert, weil eben unser junger Mitbruder, der sehr glücklich ist in diesem Bereich. Und wenn man Mitbrüder hat, die sehr glücklich und sehr zufrieden sind, da ändert sich da immer was für die Gemeinschaft, weil das ist ja immer jeden Tag ein positiver Input dann. Wenn man Mitbrüder hat, die arbeiten und die sich einbringen in Bereichen, das ihnen einfach persönlich auch Freude macht und wo es nicht nur ums gemacht werden müssen geht.
Merkt man dann auch, dass die anderen irgendwie näher an diesen Bereich ranrücken, dass die sich erkundigen, dass man so ein bisschen anfängt, wieder mitzuleben und mitzudenken für die Landwirtschaft?
Ja, das ist natürlich schon auch zu beobachten. Und es gibt ja im kirchlichen Bereich den Wettersegen. Und der hat einfach wieder ein noch größeres Gewicht letztlich bekommen. Und wir müssen eigentlich auch sagen, trotz Trockenheit, wir haben hier relativ großes Glück. Also die Ernteerträge sind durchschnittlich, zum Beispiel am Ackerbau. Und insofern, man fiebert mit und die Mitbrüder fragen natürlich und wollen dann was wissen. Und also es prägt schon auch so ein bisschen das Leben einer Gemeinschaft mit. Und ich glaube, das ist auch gut, weil wir haben ja liturgische Vollzüge, Weihnachten, Ostern und. Und die setzen ja letztlich alle auch auf die Natur auf. Ostern, Fest des Lebens, da beginnt das Wachsen und das Wachstum wieder neu. Und ich glaube, ich kann es eigentlich jeder Gemeinschaft oder jeder kirchlichen Einheit fast nur empfehlen, auch ein Stück weit auf diese Basis, auf die Landwirtschaft ein Stück zu schauen.
Erntedank kommt ja auch bald.
Richtig, genau, das kommt auch bald, wobei wir gesagt haben, heuer können wir es 2 Wochen eher feiern, weil wir einfach aufgrund der Hitze und Trockenheit viel schneller durch sind.
Diskutieren Sie manchmal so im Bruderkreis drüber oder sprechen drüber, dass sich was sich verändert hat durch die Landwirtschaft und dass man einfach jetzt auch wieder Tiere da hat, Tiere sind ja vielleicht auch was für den Menschen, für die Seele. Sie verändern vielleicht doch den Blick auf die Welt.
Die verändern wirklich ein Stück den Blick auf die Welt, weil man mit Tieren kann man, glaube ich, nicht so wirklich ein ich-bezogenes Leben führen. Das ist ohnehin nicht Ziel bei uns, aber die brechen irgendwo den Menschen schon auf, auch genauso wie natürlich die Mitmenschen oder sowas muss man auch sagen. Aber es ganz, ganz konkret haben Tiere natürlich eine Folge. Letztlich, die Tiere sind da und die sind da an Weihnachten, an Ostern, am Samstag, am Sonntag, genauso wie an den anderen Werktagen. Und die brauchen ihre Versorgung, die brauchen Wasser, die brauchen vielleicht Futter zusätzlich, die wollen versorgt sein, die wollen gemolken sein, der Stall muss ausgemistet werden. Also Tiere bringen auch eine unglaubliche Kontinuität letztlich mit ins Leben hinein. Es ist eigentlich das Gegenteil vom Eventcharakter unserer schnelllebigen Zeit, muss man sagen.
Also schon ein großer Unterschied, ob man mit Tieren lebt oder eigentlich fern von Tieren.
Also ich glaube, fürs Kloster ist der Unterschied nicht riesig, aber wenn ich mal so hineinschaue in den Lebensalltag unserer Schüler und Schülerinnen, ist es ein Riesenunterschied, einfach an einer Sache dran zu bleiben und man muss dranbleiben, manchmal freut es einem weniger, aber die Tiere sind Lebewesen, die sind nicht abhängig von der eigenen Lust und Laune, sondern denen soll es gut gehen, unabhängig vom eigenen Befinden. Und das ist, denke ich mal, schon auch eine Herausforderung, aber das ist letztlich auch wieder was dem Menschen hilft zu leben, einfach nicht bei sich selber hängen zu bleiben, sondern zu sagen, Mensch, es gibt so viele andere Dinge und wir sind ja auch füreinander da und eben auch, da gehören die Tiere auch dazu.
Kann man sich vielleicht als Mensch stärker als Teil dieser ganzen Schöpfung sehen, nicht so was Herausgehobenes, sondern als Teil dieser ganzen Schöpfung, wenn man mit Tieren zu tun hat?
Ich glaube, es fällt einem leichter. Ich glaube schon, dass es einem leichter fallen kann. Rein, wenn ich das sehe, was ich, steht der Mitbruder oder steht der Stefan Biedenbach mitten in der Ziegenherde. Das ist einfach mittendrin und ja, das gehört so. Und die Tiere haben Vertrauen zu denen oder auch zu uns, wenn man öfter da ist und so. Man gehört einfach dazu und das ist ja letztlich das.
Was wünschen Sie sich für den Prilo, für die Landwirtschaft hier?
Was wünschen wir uns für die Zukunft? Ich denke, wir wünschen uns, dass es eigentlich gut weitergeht. Wir wünschen uns Tiergesundheit, wir wünschen uns die Witterung, dass etwas wachsen kann. Wir wünschen uns, dass Landwirtschaft auch in der Gesellschaft verstanden wird, positiv gesehen wird, dass man einfach weiß, das ist die Grundlage, aus der wir letztlich leben, immer noch leben und dass man letztlich auch der Landwirtschaft, zumal dann auch der ökologischen Landwirtschaft, wirklich mit Verständnis und mit Wertschätzung begegnet.
Was ein Wanderschäfer und seine Tiere für die Umwelt tun und wie sie leben, das erfahren Sie nach den Kirchennachrichten bei Einfach Leben zum Thema Leben mit Tieren.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Leben mit Tieren, da haben wir gern auch idyllische Bilder im Kopf. Ein Schäfer zum Beispiel, der mit seiner Herde durchs Land zieht. Hermann Stadler ist einer der letzten Wanderschäfer Bayerns und er liebt diesen Beruf.
Geh weiter, komm heute, komm.
Der Bezug zu den Tieren, also das ist, Schafe und Hunde können vielleicht nicht sprechen, aber das ist sehr prägend für unseren Beruf, dass wir auch mitverantwortlich sind für das Wohl der Tiere. Letztes Jahr waren, glaube ich, auf 2,5 Wochen 900 Schafe, die da Lämmer bekommen haben und da geht's richtig rund. Da ist man halt dann Tag und Nacht wirklich dran. Und wenn dann der Frühling kommt und die sind draußen auf der Weide und scherzen rum und laufen und spinnen und springen wie so kleine Kinder, das ist einfach ein Dankeschön, das man da bekommt. Das ist erfüllend. Also das ist eine Bestätigung für den Beruf und für die Arbeit, die man macht.
Wie ein modernes Schäferleben aussieht und was Hermann Stadler und seine Schafe für die Natur leisten, das hören Sie gleich bei Einfach Leben. Merino-Schafe sind es, mit denen Hermann Stadler und seine Helfer durchs Land ziehen. Meine Kollegin Brigitte Strauß-Richters hat sich erzählen lassen, wie sein moderner Schäferalltag aussieht.
Ja, es ist ein feinwolliges Schaf, das sehr mütterlich ist und relativ viel Lämmer aufzieht und das für unsere Form der Schafhaltung sehr gut geeignet ist. Es gibt ja andere Rassen, Fleischrassen, also Schwarzkopf oder Texel oder Weißkopf oder wie die alle heißen. Und die sind vom Körperbau her für die Wanderschaft nicht so gut geeignet. Die Merinos sind sehr gut bewollt, auch in der Bauchregion. Die müssen ja, wenn es im Winter 10, 20 Grad kalt ist, auch draußen liegen auf dem Schnee oder zum Teil auf dem Eis, wenn halt nichts anderes da ist. Und das können die Merinos viel besser ab als andere Rassen.
Und wie wird der Schäfer zum Wanderschäfer und warum?
Ein Schäfer ist ab dem Zeitpunkt normalerweise rechtlich ein Wanderschäfer, wenn er fremde Flächen mitnutzt. Und das ist normalerweise nach Ernte, also nach Getreideernte oder so, dass man das aufgegangene Ausfallgetreide nachhütet. Wir gehen jetzt eigentlich durch 5 Landkreise, vom Landkreis München nach Erding, in Landkreis Ebersberg, Rosenheim, Mühldorf und Landshut und dann über den Landkreis Erding wieder zurück nach München.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus, wenn Sie unterwegs sind oder wenn Ihre Schafe unterwegs sind?
Auf Wanderschaft ist normalerweise, wenn man im Wohnwagen draus schläft, macht man in der Früh, wenn man wach wird, Fenster auf und schaut, ob die Schafe noch da sind. Das ist der erste Blick.
Zählen Sie nach?
Wir zählen die Schafe öfter, ja. Wenn wir,
ehrlich?
Ja, wenn wir sortieren oder wenn wir irgendwelche Arbeiten dran machen. Das Wichtigste ist, dass man die Herde ständig in Beobachtung hat und Gefahrenquellen wie irgendwelche Wasserläufe oder wie Verkehrswege, wo man daneben ist, ausschließt, dass irgendwas passiert.
Also Sie stehen morgens auf, schauen aus dem Fenster, ob noch alle da sind,
genau,
und dann machen
dann
Sie
gibt's,
was?
Dann gibt's Kaffee und dann geht's erst einmal raus zu den Schafen, Klauen schneiden oder nachschauen, ob alles in Ordnung ist, ob alles gesund ist. Und dann wird normal um 8:30, 9 Uhr die Herde aus dem Zaun rausgelassen und den ganzen Tag gehütet. Und dann schaut man, wo man abends einen geschützten Platz hat zum Zaun machen, zum Einsperren. Pferch nennt man diesen Zaun und dann baut man seine Elektronetze auf, dann werden die Schafe eingesperrt, der Wohnwagen nachgezogen zu dem neuen Pferchplatz und dann entweder vielleicht noch irgendwo einkaufen gefahren oder zum Essen gefahren oder jemand besucht, je nachdem wie es gerade ist, oder halt auch ab und zu nach Hause gefahren.
Im Sommer ist Hermann Stadler mit seinen Schafen in der Fröttmanninger Heide im Norden von München und im Winter wandern sie. Warum?
Es ist so, diese Sommerweiden, die wir beweiden, das sind Naturschutzflächen, sehr extensive Flächen, wo jetzt über den Sommer was wächst, aber über den Winter ist natürlich die Fläche abgeweidet und dann müssen wir schauen, wie wir unsere Schafe füttern.
Ich habe auf dieser Homepage da auch gefunden, dass da irgendwie ganz viele Vogel- und Pflanzenarten überleben, die nicht überleben würden, wenn es ihre Schafe nicht gäbe.
Genau, die Offenhaltung der Landschaft und auch, es gibt zum Beispiel einen Käfer, der jetzt direkt von diesem Schafmist lebt, der sich den rollt und nimmt ihn mit in seinen Bau und lebt davon. Und der wäre halt nicht da, wenn er nicht diese Schafbeweidung hätte. Ja, wir tragen hier zu etwas bei, das, ich möchte nicht sagen, von allen mit Füßen getreten wird, aber das eigentlich jetzt, wenn man hört, dass 50.000 Arten im Jahr aussterben, auch nicht mehr wieder sind, Pflanzen oder Tierarten, dann ist das schon eine ganz richtige Hausnummer, die man eigentlich beachten sollte, weil unsere Kinder sollen auch noch irgendwann einen Schmetterling fliegen sehen oder irgendwelche Blumen sehen oder. Also alles, was draußen zur Natur gehört. Wir transportieren ja praktisch Samen von seltenen Pflanzen, die dann irgendwo jetzt auch innerhalb diesem Ökosystem, dieser Fröttmanninger Heide, verfrachtet werden von einem auf den anderen Platz und und die auch zum Beispiel den Verbiss brauchen oder das Licht. Wenn jetzt Gras drüber wuchert und wir haben mal gestrüppt mit einem Meter hoch, dann verlieren sich natürlich die ganzen kleinen Pflanzen und die Blumen, die unten am Boden sind, die erwischen kein Licht mehr, wenn das Gras überhand nimmt. Und da ist einfach diese Offenhaltung auch mit Sinn der Sache.
Die Schafe helfen also, Natur zu erhalten. Tiernutzen und Tierwohl, die passen hier zusammen. In die moderne Rechnung der Landwirtschaft, immer mehr und immer größer, passt die Schafhaltung allerdings nicht so recht. Die Schafherden werden immer weniger. Warum das so ist, das erfahren Sie gleich bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1100 Mutterschafe hat er in seiner Herde etwa, der Wanderschäfer Hermann Stadler. Doch solche Herden werden immer weniger. Das berichtet er meiner Kollegin Brigitte Strauß-Richters.
Also wir haben statistisch vom Jahr 2005 bis 2014 40% der Schafe und der Betriebe in Deutschland verloren. Und es ist auch in den darauffolgenden Jahren weniger geworden. Und da muss man verlangen, dass eingegriffen wird, dass wir finanziell besser unterstützt werden, weil wir nicht diese Produktivitätssteigerung, die in der konventionellen Landwirtschaft mitgemacht worden ist, also diese Fruchtbarkeitssteigerung, diese Mastleistungssteigerung, diese viel höheren Erträge wie früher, die man eigentlich auf Kosten der Natur gemacht hat, dass man mehr Kunstdünger, mehr Pflanzenschutz ausgebracht hat, intensiver arbeitet mit viel schwereren Maschinen und mit viel mehr Gülleeinsatz. Das haben wir alles nicht mitgemacht. Wir sind praktisch auf den Stand wie vor 200 Jahren mit unseren Schafen.
Und Sie sperren Ihre Schafe auch nicht auf einen Quadratmeter ein?
Nein, genau. Die haben erstens einmal Freiheit. Das ist eine sehr naturnahe oder tiernahe Haltung. Also ich setze in meinem ganzen Betrieb keinen Liter Pflanzenschutzmittel ein und kein Pfund Kunstdünger. Ist komplett frei. Wir sind zwar nicht bio, aber wir arbeiten, wie wenn wir bio wären.
Was machen Sie denn, was nicht? Warum sind Sie dann nicht bio?
Das hat einen besonderen Grund, dass die Vorschriften so sind, dass wir, wenn wir bio arbeiten würden, nicht mehr auf die Wanderschaft gehen dürfen. Dass wir dann auf der Wanderschaft so eingeschränkt sind, dass wir nur noch bei Biobetrieben hüten dürfen. Und das ist dann die Einschränkung, die man jetzt eigentlich, das so eine Gratwanderung ist. Kann man das hinbringen mit so vielen Schafen oder geht das nicht? Wenn es ein kleinerer Bestand ist und es sind Partnerbetriebe da, die mitmachen, ist das ja okay. Aber bei uns geht es jetzt in diesem weiten Bereich, den wir abdecken, nicht.
Essen Sie Lammfleisch?
Ja, natürlich. Ich stehe hinter meiner Arbeit und hinter meinen Produkten.
Und Sie können dem Muttertier danach noch in die Augen schauen?
Natürlich.
Wie aber leben so Sie damit, wenn diese kleinen süßen Babys, also die kleinen Babyschafe, die sind doch so süß und Sie brauchen die nur zum Fleisch machen?
Das ist eigentlich der Sinn der Schafherde, dass da was auf die Welt kommt, dass sie die vermehren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 1000 Schafe vielleicht irgendwo 1000 oder 1200 oder 1500 Lämmer kriegen und es wird keins geschlachtet, dann haben wir jetzt dieses Jahr 1000 Schafe, im nächsten Jahr vielleicht 2 oder 2500 und dann haben wir dann 5000 Schafe und dann sind es 10.000 Schafe und wer soll das machen? Und also wenn man Lammfleisch nicht verkaufen will, darf man keine Böcke in die Herde setzen.
Okay, wenn Sie tatsächlich mal draußen sind als Wanderschäfer, worüber denkt man da den ganzen Tag nach, wenn man da steht, so auf den Stock gelehnt und die Schafherde anschaut?
Was man beim Schafehüten ein bisschen übersieht als Laie, ist, dass Schafehüten einfach ganz viel Beobachtung und Arbeit mit dem Hund ist. Also alles, wenn ein Schaf nicht richtig frisst, wenn eine alte Entzündung bekommt, dann geht die erst mit dem Fuß, weicht dem Alter ein bisschen aus, dass das nicht berührt. Und wenn man eine alte Entzündung erst erkennt, wenn das Schaf schon nicht mehr gehen kann oder wenn es wirklich todkrank ist, dann kann man das Schaf nicht retten. Also wirklich alles im Anfang erkennen, was los ist und behandeln oder ausschneiden. Oder wie gehe ich jetzt auf der Wanderschaft zu, dass ich mit meinen Schafen in keine Sackgasse gerate, dass nichts passiert, dass ich den Verkehr nicht gefährde, dass ich nicht irgendwo, dass mir keins ins Wasser fällt oder dass nichts passiert, dass ich keinen Landwirt.
Also Sie denken mache. Wirklich hauptsächlich über die Schafe nach?
Die ganze Organisation, es hängt alles an den Schafen, ja.
Und gleich noch ein paar Gedanken des Schäfers zum biblischen Bild des Hirten. Leben mit Tieren. In der Bibel gehören Hirten und Schafe zu den wichtigen Figuren. Ist das eine Vorstellung, die dem Wanderschäfer Hermann Stadler etwas sagt? Das wollte Brigitte Strauß-Richters wissen.
Ja, schon. Also so wie Gott über uns steht als übergeordnetes Wesen, so sind auch wir für unsere Schafherde zuständig. Das Wohl der Tiere hängt ganz maßgeblich an dem, wie ich mich darum kümmere.
Was sind Ihre Schafe dann für Sie?
Ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben, also eigentlich der Inhalt.
Und was sind Sie für die Schafe?
Was bin ich für die Schafe? Das ist eine gute Frage. Es ist so, man erkennt es, wenn jetzt ein anderer Hirte da steht, die Schafe verhalten sich komplett anders.
Echt?
Ich bin schon der Führer der Herde, ich bin auch so wie in unserem, mit den ganzen Hunden, die wir haben, dieser Rudelführer und auch da der Herdenführer. Die Schafe funktionieren, die haben eine andere Disziplin, die wissen, der verlangt ist, die wissen genau, wer ich bin und was von mir zu erwarten ist. Und bei anderen waren die eher, was die wollen.
Ehrlich? Die kennen ihre Menschen.
Es sind Leitschafe dabei, die gehen nur bei mir vorne mit und bei anderen gehen halt andere Schafe vorne mit. Oder wenn irgendjemand Fremder kommt und die Schafe weiterführen will, dann gehen sie vielleicht gar nicht mit.
Ja, auch die Tiere leben mit ihren Menschen, ob auf der Alm, in der Landwirtschaft oder beim Wanderschäfer. Wenn Sie diese Sendung über das Leben mit Tieren noch einmal hören möchten, Sie finden den Podcast auf radio.mk-online.de. Und wenn Sie können, nehmen Sie sich Zeit, mal in Ruhe die Tiere in Ihrer Nähe zu beobachten. Sie tun uns wirklich gut. Das habe ich bei den Aufnahmen zu dieser Sendung feststellen können. Danke fürs Interesse, sagt Gabi Hafner. Bis bald.